Schön, wieder hier zu sein. Letztes Mal war ich, glaube ich, im September oder sowas da. Schön, dich nochmal zu sehen, Silas. Ein paar Leuten habe ich schon Hallo gesagt. Alle anderen natürlich auch. Aber mit Silas war ich letztens, letztes Jahr unterwegs. Und seitdem haben wir uns, glaube ich, nicht mehr getroffen. Kann das sein? Ach, stimmt, ja. Aber danach nicht mehr. Ja. Hey, heute soll es ums Kreuz gehen. Soll ich mich noch kurz vorstellen oder muss ich das nicht machen? Verheiratet, 4 Kinder. Reicht, oder? Ihr versteht mein Leben. Ja, heute geht es ums Kreuz, aber ich habe mir jetzt nicht so eine klassische Stelle rausgesucht, um euch das nochmal zu erklären, was es eigentlich bedeutet, sondern ich würde heute gerne mal auf die Struktur eingehen von so einem Kreuz. Also wir haben eine vertikale und wir haben eine horizontale. Und vor ein paar Wochen stand ich mit einem Jungen im Schulbüro. Ich bin so Streetworker auf dem Schulhof, kann man so ungefähr sagen. Das heißt, da gibt's viele Kids, die durchdrehen. Wir sind vielleicht so Realschule Plus, also hoher Migrationseinteil und so. Und dann ist das immer ein bisschen schwierig, miteinander auszukommen. Und wir versuchen durch Sport und Bewegung ein bisschen so die Zündschnur zu verlängern. Und dadurch haben die Lehrer dann auch ein bisschen mehr Spaß. Zumindest in den ersten 20 Minuten sind die Kids etwas konzentrierter. Auf jeden Fall, Osama musste nach Hause, weil er sich nicht benommen hatte. Und dann stand ich mit ihm im Schulbüro und die Bertha-von-Suttner-Schule, so heißt die heute, war früher die Marienschule. Also die sind umgezogen in neues Gebäude, schon länger her. Aber weil es früher die Marienschule war, hing im Schulbüro über der Türe noch ein Kreuz. Und dieses Kreuz war aber von den Verhältnissen nicht so wie das hinter mir, sondern der vertikale Balken war deutlich kürzer. Und Osama musste dann abgeholt werden von seinem Betreuer. Und wir standen dann da so und mussten ein bisschen warten, bis wir dran waren zum Telefonieren. Und dann sagte Alex, warum ist da ein Plus über der Türe? Ich sagte, Osama, ist kein Plus, ist ein Kreuz. Aber weil halt eben die Sekretärin und Schulleitung und so da dabei waren, hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, ausgiebig darüber zu reden, was das Kreuz denn für eine Bedeutung hat. Aber ich dachte, das ist eine spannende Frage. Was ist das für ein Plus? Ich habe dann die Gelegenheit später genutzt, so zwischen Tür und Angel oder mal abseits vom Schulgelände, ihm ein bisschen mehr zu erklären. Aber diese Frage, die ist mir doch hängen geblieben. Und bevor ich darauf eingehe, auf diese Struktur oder auf dieses Verhältnis, muss ich ein Agreement abholen von euch. Also eine Vereinbarung müssen wir treffen. Und zwar müssen wir sagen, okay, wir als Menschen sind Beziehungsmenschen. Okay, seid ihr damit einverstanden? Also keiner kann so für sich leben, irgendwie brauchen wir das. Und Gott hat auch Beziehung, korrekt? Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dreieinigkeit, ja, die hängen miteinander zusammen. Also wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und weil Gott ein Beziehungswesen ist, sind auch wir Beziehungswesen. Und Idealbild ist bedingungslose Liebe. Können wir das auch unterschreiben? Also Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern einzigartig und ganz losgelöst von irgendwelchen Erwartungen. Wir können nichts dafür tun, dass Gott uns mehr liebt und wir können auch nichts tun, dass Gott uns weniger liebt. Ja, Gottes Liebe ist bedingungslos. Okay. Und dieses Liebesverhältnis ist aber trotzdem gebunden an ein Gebot, was sich durch die komplette Bibel zieht, von ganz vorne bis ganz hinten. Und dieses Gebot habe ich euch mal mitgebracht. Ich habe eben gesagt, ich soll anmachen. So. Das ist aufgeteilt im Alten Testament. In 5. Mose 6, die Verse 4 und 5 steht, hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Gott, ist der einzige Gott. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das steht in 3. Mose 19, Vers 18. So, jetzt kommt im Neuen Testament eine Situation, wo die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollen und ihn fragen, sagen, hey, sag mal, was denkst du, ist das wichtigste Gebot? Und jetzt fügt Jesus diese zwei Verse zusammen und antwortet in Matthäus 22, Verse 35 bis 40. Einer von ihnen, also ich nehme mal die Story mit rein, der sich im Gesetz besonders gut auskannte, versuchte ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Jetzt bezieht er sich auf 3. Mose 19. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gesetze. Und was steckt jetzt in diesem Gesetz, in diesem wichtigsten Gesetz, was steckt da eigentlich alles drin? Also wir finden dort die Liebe zu Gott. Ne? Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele. Die Liebe zu Gott ist auf jeden Fall drin enthalten, aber auch die Liebe zu dir selbst. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch ein Teil dieses Liebesgebots. Und dann natürlich, das ist uns allen schon aufgefallen, die Liebe zu den Nächsten. Liebe deinen Nächsten sowie dich selbst. Und wenn man sich das genau anschaut, dann bildet diese Liebe, die dort beschrieben wird, diese verschiedenen Elemente, die bilden die Elemente eines Kreuzes. Weil wir haben zunächst die vertikale Beziehungsebene zwischen Gott und den Menschen. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Vertikale Beziehungsebene. Dann haben wir die Liebe zu sich selbst. Und das ist die logische Folge und Voraussetzung für die horizontale Beziehungsebene. Die Beziehung zwischen uns Menschen. Das heißt, wir haben die Beziehung zu Gott, wir haben einen Selbstwert, der von Gott kommt, und dieser Selbstwert löst aus, dass wir Liebe untereinander haben können. Das heißt, wir haben eine vertikale und eine horizontale Ebene. Und diese horizontale Beziehungsebene unter den Menschen, die ist so lange intakt, bis es zum Sündenfall kommt. Und der Sündenfall, der führt dann auch dazu, dass die vertikale Beziehung zerstört wird. Aber wir gucken mal, wie sich das aufbaut. In 1. Mose 1, 27, Vers 31 steht so, schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie, und danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also Gott gibt dir einen Wert aus sich heraus. Alle sind Geschöpfe nach seinem Ebenbild. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns lieben. Nicht, ob wir was erreicht haben, ob wir gesund sind, ob wir jemanden gegenüber haben, einen Menschen, der jeden Tag mehrmals sagt, ich liebe dich, sondern dieser Wert, den wir haben, der kommt von Gott. Der liegt in dieser Aussage, du bist sehr gut. Und als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Die Gemeinschaft mit Gott, die war vorm Sündenfall was ganz Selbstverständliches. Es war völlig natürlich, dass sich Gott und Mensch irgendwie miteinander zu tun hatten. Gottes Nähe war vertraut, Gottes Nähe war regelmäßig, Gottes Nähe war angstfrei. Und die vertikale Beziehung, so sehen wir das hier, ist erstmal schon mal intakt. Das ist ja was Schönes, ja, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Und dann geht's aber weiter, dann kommt auch diese horizontale Ebene mit rein. Gott schafft einen Gegenüber. In 1. Mose steht, endlich rief Adam aus, Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut, sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Man sagt auch, das ist das erste Gedicht, wenn man sich das genauer anschaut, das ist das erste Gedicht, was die Menschen so gesprochen haben, aufgeschrieben haben. Und wenn Leute anfangen, Lieder zu schreiben oder Gedichte zu schreiben, dann ist in denen ihren Herzen irgendwas los. Also das schreibt man nicht einfach so, sondern man ist irgendwie bewegt. In dem Fall ist Adam positiv bewegt und sagt, wow, jemand wie ich, Fleisch und Blut, jemand mir gegenüber. Und dann steht dann auch, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das heißt, hier ist eine ganz tolle Beziehung zwischen Gott und den Menschen und daraus resultierend eine ganz tolle, intime, schamfreie Beziehung zwischen Mann und Frau entstanden. Die binden sich aneinander. Die sind nackt und schämen sich nicht. Also die Beziehung zwischen den Menschen ist intakt, weil die Beziehung zu Gott intakt ist. Der Augustinus, der hat so ungefähr 400 Jahre nach Christus gelebt, der nannte diese intakte paradiesische Kreuzbeziehung Odor Amoris, also die Ordnung der Liebe. Er sagt, so ist es perfekt, so ist es wunderbar, so ist es schön, so sollte es sein. Es ist die Ordnung der Liebe. Vertikale Beziehung prägt horizontale Beziehung. Beides ist intakt. Nichts schließt sich aus. Aber jetzt kommt es zu dem Sündenfall und wir schauen, wie das alles so in sich zerbröckelt. Zuerst wird die Beziehung zu Gott zerstört. In 1. Mose 3, 4 und 5 sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott, das Gute vom Bösen unterscheiden können. Gute Nachricht sagt, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Also die Schlange verführt die Eva und dann auch Adam verfällt dieser Versuchung, zu sagen, nimm dein Leben selbst in die Hand. Du brauchst diese vertikale Beziehung überhaupt gar nicht. Wichtig ist, dass ihr alles kontrolliert, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr die Dinge tut, die ihr wollt. Und das Ergebnis ist tatsächlich so, die geben ja dann dieser Versuchung nach, und das Ergebnis steht in 1. Mose 3, Vers 10 und 11. Adam antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Und Gott fragt ihn, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das heißt, in diese Beziehung kommt sofort, oder es ist keine Beziehung mehr da. Es ist plötzlich Angst da. Man muss sich verstecken. Man will Gott nicht mehr vor die Augen treten. Und aus dieser zerstörten Beziehung zwischen Gott und Menschen resultiert die Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehung. Auch Adam und Eva schauen sich an und die merken, dass sie nackt sind. Und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Also auch plötzlich ist diese intakte Beziehung untereinander belastet. Nicht mehr viel von diesem Paradiesischen, wo wir gesagt haben, okay, Beziehung zwischen Gott und Menschen verursacht oder nicht verursacht, sondern bewirkt eine intakte Beziehung zwischen den Menschen untereinander. Und dann sind Vorwürfe die Folge. Die Frau antwortet Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Keine Wertschätzung mehr, sondern Vorwürfe. Und jetzt könnte man sagen, alte Geschichte, aber das betrifft uns alle. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch hier untereinander, wenn wir unsere Beziehung zu Gott intakt halten, wenn die immer stabiler wird, wir wissen, wie das geht, Bibel lesen, im Wort Gottes studieren, Gemeinschaft untereinander, Gebet, dann ist interessanterweise unsere Beziehung untereinander auch stabiler. Wenn wir aber unsere Beziehung zu Gott vernachlässigen, sind wir uns häufig nicht mehr so sicher, wie wir miteinander umgehen sollen. In Jesaja 53 steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe und jeder ging seinen eigenen Weg. Gehören wir auch dazu. Und Römer 8 verdeutlicht das nochmal, dass alle Menschen Sünder sind. Er sagt damit, ich habe mir die ganze Schrift angeschaut, ne? Von Noah, Abraham, Jakob, Samuel, Daniel, David und all die anderen Glaubenshelden. Ich habe mir die Bibel angeschaut, gelesen und habe meine Schlüsse daraus gezogen und die hat er aufgeschrieben. In den Schriften heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind von Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Wohin sie, die Menschen auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist uns verloren gegangen, die Ehrfurcht vor Gott. Die vertikale Beziehung ist zerbrochen. In dieser Aussage von Paulus wird deutlich, dass es die Bedingung zwischen den fehlenden Ehrfurcht vor Gott, zwischen der fehlenden Ehrfurcht und Beziehung zu Gott und der zwischenmenschlichen Katastrophe gibt. Die Beziehung zu Gott ist nicht da und deswegen gibt es zwischenmenschliche Katastrophen. Und Gott ist auch von vornherein klar, dass seit dem Sündenfall diese Liebe zwar vorhanden ist. Also Gott sagt ja nicht, Sündenfall, Liebe ist verschwunden, sondern die Liebe ist noch da, aber die Liebe ist ungeordnet. Und die ungeordnete Liebe führt zum Chaos. Also Gott sagt nicht, Liebe ist nicht mehr da, sondern die Liebe ist ungeordnet. Amor in ordinatus, nennt das Augustinus. Aus der geordneten Liebe in Kreuzform wird eine ungeordnete Liebe, wo alles sich nur auf sich bezieht. Ja, ihr seht die Pfeile. Es geht nur um mich selbst. Es geht darum, dass ich gut aussehe, dass ich in der Gemeinschaft gut dastehe. Dann denke ich mir irgendwelche Geschichten aus, auch über andere, die nicht stimmen. Und plötzlich stehe ich irgendwie im Mittelpunkt, aber plötzlich ist auch ein riesiges Chaos um mich herum. Und was ich toll finde an Gott, er sagt, ich weiche von meinem Idealbild nicht ab. Er könnte ja auch sagen, keine Ahnung, Schöpfung, Paradies, Sündenfall, hat alles nicht funktioniert. Ich mache neue Regeln. Aber nein, er behält seine Regeln und sagt weiterhin, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot der Liebe hat Gott den Menschen gegeben, stets bekräftigt, nie aufgehoben. Und an diesen nie zu einhaltenden Geboten sollte deutlich werden, dass der Mensch nicht in der Lage ist, die Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Ich glaube, wenn wir uns das anschauen, dieses Gebot, dann wissen wir sofort, kriegt keiner von uns hin. Wir scheitern ja oft daran, uns selbst zu lieben. Wir gucken in den Spiegel und sind verwundert, im Idealfall. Besonders morgens. Ja. Uns selbst zu lieben ist schon eine Herausforderung. Den Nächsten zu lieben ist eine größere Herausforderung. Die Feinde zu lieben ist eine extreme Herausforderung. Ich habe einen Kumpel, der ist Sadek. Mit dem habe ich mich so ein bisschen über die Basics des Christentums unterhalten. Der Iraner. Der hat einen riesigen Hass auf den Ali Khamenei gehabt. Ja. Und wir haben gesprochen. Er sagte hier, Sadek, wenn ich jetzt Jesus bin und du bist an meiner linken Hand, weil du eine Beziehung zu mir hast. Und der Ali Khamenei entscheidet sich aus welchem Grund auch immer dann für eine Beziehung zu Jesus. Und der ist an meiner rechten Hand. Und ich will euch beide umarmen. Was passiert? Würdest du damit klarkommen? Dann musste er lange überlegen, bis er sagt, ja, ich muss damit klarkommen. Feinde lieben auf eine irgendwie besondere Art und Weise. Aber das ist so die Realität. Gott zu lieben, mit diesen ganzen Ansprüchen, ganzen Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, auch eine riesige Herausforderung. Ich glaube, wir würden alle sofort sagen, kriegen wir nicht hin. Der Mensch ist nicht in der Lage, diese Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Und jetzt ist toll, was der Paulus sagt, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt. Wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, also nicht durch unsere eigenen Taten, sondern wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das heißt, Gott schafft einen anderen Weg als die Einhaltung des Gebotes. Das ist immer noch ein Ziel für jeden Christen, so zu leben. Aber es ist keine Bedingung mehr, um vor Gott gerechtfertigt dazustehen. In Kolosser 1 schreibt er nochmal, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. So war es vorher, aber wenn wir mit Jesus Christus leben, ist es ganz anders. Jesus stirbt an Holzkreuz, einem furchtbaren Folterinstrument der damaligen Zeit, und richtet damit das Liebeskreuz wieder auf. Ein Marterinstrument wird aufgestellt und es ist ein Symbol dafür, dass Gott diese Liebesbeziehung, dieses Liebeskreuz wieder aufrichtet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das Kommen von Jesus in diese Welt, sein Sterben und das Hinwegnehmen aller Schuld, das ist das, was die vertikale Liebesbeziehung wiederherstellen konnte. Jeder, der das Opfer von Jesus akzeptiert, hat diese Verbindung wieder. Die Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft hat keine Macht mehr über uns. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, anstelle von uns, die wir hätten sterben sollen. Wie dich selbst. Wir sind frei von Schuld und damit der verbundenen Scham. Wir sind von Gott geliebt und können uns selbst wieder annehmen. Man erlebt das so oft, dass wenn man jetzt mit Leuten ins Gespräch kommt, die mit Gott nicht im Reinen sind, die können sich selbst auch nicht vergeben. Wie soll das auch funktionieren? Man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich war jetzt länger mit dem Michael Stahl, kennt ihr den, in Kontakt, wegen einer Interviewgeschichte. Und es ist beeindruckend, wie der damit umgeht. Der sagt, ich habe versagt, ich habe meine erste Ehe kaputt gemacht, ich habe als Vater versagt. Er hat ganzen Sachen aufgezählt, wo er versagt hat, aber er sagt, weil Christus mich lieb hat und weil ich der Jesus lieb habe, kann ich gerecht vor Gott stehen mit seinen ganzen Versagen. Und er sagte, bevor er Jesus gekannt hat, hat er sich immer im Kreis gedreht, immer um sich selbst und er konnte sich nicht vergeben. Liebe deinen Nächsten. Diese Tatsache, dass Gott uns liebt, dass diese vertikale Beziehung wiederhergestellt ist, und dass wir uns selbst annehmen können, diese Tatsache hat Auswirkungen auf das Zusammenleben mit deinen Mitmenschen. Die Richtung der nach innen gerichteten, selbstzentrierten und zerstörten Liebe ändert sich. Jetzt geht's wieder nach außen. guck nicht mehr auf mich, sondern ich schaue auf jemand anders. In Galater 5, Vers 19, Vers 21 ist so eine ganze Aufzählung von Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, wenn wir diese vertikale Beziehung zu Jesus nicht haben. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere, Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Riesige Auflistung, man sagt, Leben ohne Gott führt zu einem solchen Verhalten, das Beziehung auf der horizontalen Ebene zerstört. Aber wenn die Odo Amoris wieder vorhanden ist, dann ist die Liebe wieder geordnet. Dann habe ich diese vertikale Beziehung. Ich schaue nach außen. Ich erneuere die horizontale Beziehung. Für diejenigen, die Jesus nicht kennen, ist das Kreuz tatsächlich eine grausame Art der Zerstörung von Leben. Und für diejenigen, die Jesus angenommen haben, ist es ein Symbol der Wiederherstellung. Auf ganzer Ebene. Und ich schließe mit dem Gedanken an den Osama nochmal. Denkt nochmal an den Osama zurück, der sagte, was ist das für ein Plus über der Tür? Ich habe mir so gedacht, ist gar nicht so schlecht, ein Plus. Ist gar nicht so dumm, die Frage, weil die trifft eigentlich die Sache auf den Kopf. Das Kreuz ist eigentlich ein Plus. Der Ort, an dem alles das, was getrennt war, wieder zusammenkommt. Wenn ich Osama demnächst nochmal treffe, dann sage ich, Osama, hast eigentlich recht gehabt. Das, was da über der Tür hängt, ist ein Plus. Und dann kann ich ihm erklären, wieso, weshalb, warum. Schaut auf euer Leben. Ja, dieses Kreuz ist vielleicht in eurem Leben vorhanden. Ihr habt diese vertikale Beziehung, ihr habt horizontale Beziehungen. Aber wo ist es vielleicht ein bisschen morsch, ein bisschen brüchig geworden? Ja, wo muss vielleicht der vertikale Balken nochmal verstärkt werden? Wo solltet ihr nochmal intensiver ins Gebetsleben einsteigen? Wo sagt ihr euch, ich schnapp mir mal ein Buch in der Bibel und ich studiere das mal durch. Ich schaue mir, was Gott dazu zu sagen hat. Gibt es ja auch ganz kurze. Wo sind horizontale Beziehungen ins Wanken geraten? Wo muss ich da nochmal auch mit der Hilfe Gottes ran, um da wieder Stabilität reinzukriegen? Wo ist die Beziehung zu mir selbst gestört? Wo gibt es Baustellen, wo ich in den Spiegel gucke und mich frage, was habe ich mit dem oder was habe ich mit der zu tun? Auch wir als Christen sollten uns nicht darauf ausruhen, dass wir horizontale und vertikale haben, sondern wir sollten immer daran arbeiten, diese beiden Beziehungen zu stabilisieren, ohne uns dann darauf was einzubilden und zu sagen, es liegt an uns, dass wir gerettet werden. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben und als dieses Kreuz aufgerichtet wurde und er geschrien hat, es ist vollbracht, da ist dieses Liebeskreuz wieder aufgerichtet worden. Ich habe eine ganz coole Geschichte gehört, letztens von einem englischen Pastor. Mike kennt ihn wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie der Name heißt, aber der ist schon älter gewesen. Deswegen habe ich gedacht, Mike kennt ihn vielleicht. Und er hat einfach eine Geschichte erzählt von vorne. Und er fängt an wie ein Witz. Stellt euch mal vor, der Mann, der neben Jesus gestorben ist und ins Paradies kommt, steht vor der Himmelstür und da steht quasi so der Erzengel und sagt, hier, warum bist du denn hier? Ich weiß doch ganz genau, wie du gelebt hast. Hast du denn das Neue Testament wenigstens mal durchgelesen? Wie Neues Testament? Ich habe nie was von gehört. Ja, kannst du mir mal kurz den roten Faden zitieren von Sündenfall bis zur Errettung und so weiter. Kannst du da irgendwie mal diese ganzen theologischen Zusammenhänge schildern? Er sagte, ich habe noch nie was davon gehört. Und dann sagt er, warum bist du denn überhaupt dann hier? Dann sagt er, weil der Mann in der Mitte gesagt hat, ich soll kommen. Ja. Das ist der einzige Grund, warum wir am Ende gerecht vor Gott stehen können, weil der Mann in der Mitte gesagt hat, wir dürfen kommen. Er wird nicht aufgezählt, wieso, weshalb wir dies und das gemacht haben, wie viel wir gespendet haben und was wir alles an guten Taten vollbracht haben. Das Einzige und allein ist das Werk Jesu. Und trotzdem dürfen wir im Gehorsam und in Freude und in Liebe zu Jesus dieses Doppelgebot der Liebe halten. Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Amen. Ich lese aus Galater 5, die Verse 24 und 25. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Und darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Amen. Gott segne.